O'Clock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Gastspiel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und ihr wisst, im Gastspiel, da sprechen wir immer mit prominenten, mehr oder weniger prominenten Leuten aus der Wrestling-Szene, die auch mal hier ihre Meinung kundtun wollen. Jemand ganz Besonderes ist heute zu Gast. Jemand, der eigentlich aus der Fanszene kommt, der auch ein Podcast-Kollege von mir gewesen ist und zudem, der sich jetzt auch wirklich noch aktiver in Wrestling-Deutschland engagiert. Bei mir ist der Alexander Flöter. Wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Olaf, ich grüße dich.
Ja, ich habe schon gesagt, dich kennt man ja. Also wenn man sich so ein bisschen in Wrestling-Deutschland, Wrestling in Deutschland umschaut und hört, da ist dein Name schon mal aufgetaucht. Du warst sogar schon einige Mal hier bei Headlock irgendwie zugegen. Ich weiß, wir haben eine Live-Review mal zusammen gemacht. Wir haben auch mal eine Karat-Preview zusammen gemacht. Woher kennt man dich denn noch?
Ja, also wie du schon sagst, ich glaube generell irgendwie im Kontext von Wrestling in Deutschland kennt man mich, glaube ich, inzwischen ganz gut. Mein Name taucht immer wieder mal auf, natürlich aktuell sehr oft in Bezug auf Wrestling Plus und der Kooperation mit den einzelnen Promotions, bei den Events, was wir da so machen und natürlich die Sachen, die wir auch berichten. Da bleibt es nicht aus, dass mein Name fällt und natürlich aber auch im Vorfeld schon hier und da mit involviert gewesen und irgendwie gefühlt schon seit 300 Jahren in der deutschen Szene unterwegs. Du hast gesagt, erst als Fan und jetzt inzwischen ja auch in anderen Rollen.
Genau, bevor wir über dein neues Projekt mit Namen Pro Wrestling Deutschland sprechen, natürlich auch mal so, noch so ein bisschen zu dir, weil ich finde das ganz interessant, weil wenn ich mir überlege, ich habe mit deutschen Wrestling irgendwie angefangen 2008, aber bei mir hat es auch wirklich, glaube ich, bis 2016, 17 gedauert, bis ich dann wirklich mal so ein bisschen weiter reingeschnüffelt habe. Bei dir geht das ja wirklich ganz weit zurück mit dem Wrestling in Deutschland, wenn man sich so deinen Werdegang anschaut. Ich glaube, du hast noch zu GSW und wirklich Euro-Wrestling-Zeiten angefangen.
Ja, du sagst das richtige Wort. Euro-Wrestling hat man damals noch gesagt. Das ist ja heute eher so ein Schimpfwort, habe ich das Gefühl.
Das stimmt, absolut, ja.
Absolut. Also der erste Event war 2001 in Dresden in der Turnhalle. Das war einer der Vorgänger-Promotions von Next Step Wrestling. Hieß, wenn ich es noch richtig weiß, EWA. War interessanterweise die Debütveranstaltung eines Axel Tischers. Also dementsprechend, beziehungsweise heute Alexander Wolf, ja, wer das noch nicht weiß, dementsprechend, das wusste ich natürlich damals nicht und da standen dann auch Größen wie Legendary Thomas Blade im Main Event. Wer den irgendwann mal live gesehen hat, weiß ungefähr, ja, was da so los war in diesem Zeitraum.
Ja, aber schon lustig, daraus ist es dann eben erwachsen, ne? Das war ja damals eine ganz andere Zeit. Es gibt ja da auch diverse Interview- und Podcast-Formate, wo man sich nochmal so ein bisschen Einblick holen kann, was damals so passiert ist. Wie hast du damals die Szene gesehen? Weil es war ja wirklich was komplett anderes als Deutschland. Gerade wenn man jetzt sich die größeren Promotions, natürlich allen voran WXW, anschaut. Das ist ja inzwischen wirklich auch schon so ein Eventbetrieb, mehr oder weniger. Und damals waren das ja eher Hobbyprojekte eigentlich, oder?
Zum einen Hobbyprojekte und zum anderen sind auch gefühlt überall die gleichen Leute unterwegs gewesen, weil es einfach natürlich auch gar nicht diese Breite gab, schon gar nicht an Wrestlern beispielsweise oder Ringrichtern. Ja, das waren halt ganz oft auch Leute, die unter verschiedenen Bannern durch die Lande getourt sind. Das war eine sehr spannende Zeit, war aber auch eine Zeit, ja, wo man wirklich aufpassen musste, ob man das zeigen möchte, einem geneigten Wrestling-Fan. Also das muss man schon auch ganz deutlich sagen, so. Es war halt, wie gesagt, der Turnhallen-Catch. Es war nichts drumherum. Da gab es keine Leinwände, da gab es nicht mal eine Beleuchtung. Ja, da wurde das Hallendicht angemacht und das ist ja auch so eine Zeit. Da haben die Kollegen von WXW auch in ihrem Roundtable mit dir schon mal drüber gesprochen. Das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Fans, die heute einsteigen, die sind natürlich gewohnt, eine ordentliche Produktion zu bekommen, gerade bei WXW oder GWF. Das ist damals nicht der Fall gewesen. Das gab es nicht. Ja. Und davor war ja Catch-Zeit, ja, in dem Catch-Hochbogen in Hannover, in Hamburg, Bremen, was auch immer. Aber dann gab es halt erstmal lange nichts, als dieses ganze System so ein bisschen zusammengebrochen ist. Und das musste sich erst finden. Und das ist dann damals, so Anfang der 2000er, erst wieder ja angelaufen, aber hat auch einen ganz schönen Anlauf gebraucht dann am Ende.
Was hat damals die Faszination für dich ausgemacht? Weil, wie gesagt, du bist ja dann doch irgendwie da geblieben. Hast nicht gesagt, Mensch, hier, das ist Turnhallen-Catch, sondern da war ja offensichtlich eine gewisse Faszination.
Naja, damals gab es ja noch keine Social-Media-Plattform. Ja, da war das ja auch noch ein bisschen schwieriger zu verfolgen. Damals war Moonsault beispielsweise mit dem Cyborg eine der großen Anlaufstellen überhaupt, um sich über Wrestling in Deutschland überhaupt informieren zu können, soweit es halt ging. Und da hat man dann einfach geschaut, okay, was ist denn so in der Nähe? Ah, als Wrestling gehe ich doch mal hin. Ja, und so landet man dann irgendwann mal auf diversen Events. Ich kann mich auch noch an WXW 2002 erinnern in Nürnberg. WXW hatte man schon wahrgenommen, war aber damals ja natürlich noch lange nicht die Promotion, die es heute ist. Und da gab es dann ein Event von 90, 100 Leuten, ja, in Nürnberg. Das war das erste Auswärtsspiel überhaupt von WXW. Und das war auch lange Zeit das einzige. Und das hatte auch so seine Gründe. Und das war natürlich von den ganzen Strukturen auch noch nicht so professionell. Aber man konnte es zumindest in einer kleinen Bubble verfolgen. Und da gab es immer Leute, die ja drauf hingearbeitet haben, dass man es zumindest wahrgenommen hat. Und da waren eben solche Foren wie das Cyborg eben eine Anlaufstelle. Auch wenn das ein kleiner Kreis war, das sind dann auch Leute gewesen, auch in den Fans, die dann halt auch überall hingefahren sind, wenn was los gewesen ist. Und da ist man dann irgendwann auch einfach hängen geblieben. Nicht, weil das Wrestling jetzt so sonderlich geil war, aber es waren damals schon Namen wie Chris Hero beispielsweise da. Also das war nicht ganz so ohne, ja, im Nachhinein betrachtet. Dementsprechend, die Aufmachung war sicherlich nicht der Grund, ja, das war eher ein Kulturschock, das muss man schon auch sagen, aber Wrestling an sich hat halt immer Spaß gemacht und das live zu erleben ist dann eben doch was anderes, wie im Fernsehen zu schauen.
Und ich glaube, man darf da auch gar nicht unterschätzen, dass da ja auch, dadurch, dass es quasi so ein kleiner Kreis gewesen ist, da haben sich ja dann wahrscheinlich auch Freundschaften gebildet, also man kannte dann ja wirklich jedes Gesicht, was da aufgetaucht ist, oder?
Ja, natürlich, also dass man immer wieder dieselben Chaoten auch getroffen hat, und das meine ich jetzt liebevoll, nicht böse, also das ist natürlich schon so gewesen. Und es gab dann auch später, so 2004, 5, 6 rum, gab es dann auch mal irgendwelche User-Treffen beispielsweise von Moonstar bei Events, und das hat dann natürlich auch den Reiz ausgemacht, dass man da einfach hingeht, um Leute zu treffen, und so ist das dann auch hängen geblieben. Und viele Leute, die heute auch teilweise noch aktiv und dabei sind, ja, und nicht mal unbedingt aktiv, aber als Fans dabei sind, trifft man auch heute noch auf Events, und das ist auch so geblieben über die ganzen Jahre, sind aber natürlich Gott sei Dank viele, viele neue dazugekommen, und das ist, glaube ich, genau das, was Wrestling in Deutschland durchgemacht hat in den letzten Jahren, nämlich eine ganz, ganz steile Entwicklung Richtung Qualität und ja, Aufmachung, und wie kann man Wrestling überhaupt präsentieren, und das hat damals natürlich noch komplett gefehlt.
Wann war denn da für dich der Punkt da, dass du gesagt hast, so ja, ich möchte jetzt irgendwie, ich rutsche hier langsam so ein bisschen rein, weil ich weiß, dass du auch so deine ersten ja, Anläufe irgendwie bei der GSW gehabt hast. Ich glaube, du hast irgendwelchen Merch-Kram verkauft und all solche Geschichten. Wie war das bei der GSW damals?
Man war da. Das kann man nicht einfach, nur so sagen. Damals war die Zugänglichkeit insofern einfach viel größer, weil natürlich jede helfende Hand irgendwie gebraucht wurde. Und wenn man sich online ausgetauscht hat, dann ist es halt doch oftmals schnell klar geworden, da könnte man noch irgendwie ja mit anfassen. Ja. Und wenn es der Ringaufbau ist, das hat man alles irgendwie mal gemacht, gefühlt oder Schüler hingestellt hat. Da war man jetzt nicht unbedingt gleich Teil dieser Promotions, oder damals waren es ja ganz oft Vereine, gerade im GSW Kosmos, es war im Verein, ja, und ich war lustigerweise nie Mitglied in diesem Verein, aber ich war irgendwie immer, wenn ich da war, involviert im Sinne von, dass ich irgendwelche Aufgaben, wenn es auch die kleinsten Sachen waren, übernommen habe, und es war wirklich so, dass ich beim ersten Event einfach da war, und da fehlte jemand am Merch-Stand, und man kannte mich halt über diverse, ja, Plattformen oder Foren, und hat einfach gesagt, kannst du mal schnell, und dann stand ich da den ganzen Abend und habe T-Shirts verkauft. Ja, so ist das gelaufen, und dann hat man halt geschaut, dass man in schöner Regelmäßigkeit zumindest da ist und sich dann irgendwie nützlich macht.
Das sind dann die Anfänge gewesen irgendwo. Erklär uns mal, wie war das damals bei der GSW? Die GSW gilt ja so ein bisschen als Vorreiter für ganz viele Geschichten. Wir haben die Courage-Geschichte gehabt damals, was so die erste Wrestling-Show einer deutschen Promotion irgendwo gewesen ist, die auch dann wirklich mit gehobenem Production-Value aufgewartet ist. Welche Vorreiterrolle hat die GSW deiner Meinung nach übernommen? Und was hast du davon damals schon mitgekriegt?
Zur damaligen Zeit war es in der Wahrnehmung, glaube ich, auch unter den Fans schon so, dass die GSW die klare Nummer 1 war. Es war die Promotion, die regelmäßig veranstaltet hat, die auch als erstes große Events wie damals eben International Impact gemacht hat, wo dann auch erstmals eben Leute wie AJ Styles da waren und eingeflogen worden sind. Das war davor eher selten der Fall. Ja, da war das halt mal, wie gesagt, ein Chris Hero, der vielleicht sehr, sehr oft da war, aber das war dann irgendwie auch gefühlt schon nichts mehr Besonderes, obwohl es das natürlich war im Nachhinein. Aber damals war das nicht üblich, im Endeffekt 3, 4, 5 Fly-Ins zu holen. Ja, heute ist das natürlich relativ normal, gerade aus England. Und da hat GSW sicherlich eine Vorreiterrolle gehabt. Du hast auch Courage angesprochen. Das war natürlich dann schon deutlich später, aber das Produkt an sich war vom Konzept her absolut stimmig. Es war seiner Zeit aber fast voraus. Das war immer so ein bisschen ein Problem, vielleicht auch bei den ganzen Ideen, die Ingo irgendwie eingeworfen hat, der damals dann GSW ja weitergemacht hat, nach dem ersten Ende, dass man es nicht geschafft hat, das im Endeffekt dann erst richtig zu etablieren, sondern im Endeffekt eine Vorreiterrolle eingenommen hat, die, wo es halt einfach Babykrankheiten oder Kinderkrankheiten gab, die man hat nicht lösen können. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass WXW sich zu der Zeit auch damals natürlich ein Stück weit daran orientiert hat, denn die Messlatte lag durch solche Veranstaltungen wie International Impact damals natürlich relativ hoch. Inzwischen ist es natürlich so, dass WXW die Messlatte immer höher legt. Ja? Also das hat sich natürlich komplett gedreht und da kommt auch aktuell meines Erachtens zumindest keine Promotion ran und muss auch gar nicht rankommen, denn es sind ganz andere Voraussetzungen, die inzwischen sich eine WXW geschaffen hat, Gott sei Dank. Aber damals war es schon so, dass GSW, glaube ich, über einen längeren Zeitraum, Minimum mal bis 2009, 2010, wahrscheinlich mit WXW die Aushängeschilder waren, die man als erstes hergezeigt hat, ja klar.
Das hat man auch damals mitbekommen. Ich muss sagen, ich war ja zu der Zeit noch nicht so da involviert, beziehungsweise auch nicht so interessiert, muss ich auch ganz gnadenlos sagen. Hast du so eine wohlige Anekdote aus der GSW-Zeit für uns? Ich weiß, der Chris hatte uns, glaube ich, schon mal so ein bisschen was erzählt mit Wrestler-Treffen. Hast du noch irgendwas, was dir da so im Gedächtnis hängen geblieben ist?
Naja, aber das einschneidendste Erlebnis war bei einem International Impact. Da muss man zusagen, das war ja damals auch das erste Mal, dass so ein richtiges Bühnensetup da war. Ja? So mit Beleuchtung und Entrance Stage. Und das war ja auch nicht gang und gäbe. Da hat man davor halt, wenn überhaupt, einen Vorhang gehabt. Und das Problem an der Sache war, da ging es dahinter eigentlich einen Meter bergab. Da gab es aber keine Treppe, sondern da stand einfach ein Stuhl. Okay. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann nach dem Event nicht mehr ganz nüchtern, zur damaligen Sturm- und Drangzeit, das muss man ja auch sagen, dahinter gelaufen bin und ich hatte mir davor von Nigel McGuinness und von Brian Daniels und Daniel Bryan T-Shirts gekauft und unterschreiben lassen, ja, und die hatte ich auch den ganzen Abend dabei, irgendwie habe ich es aber geschafft, diesen Stuhl runter zu segeln, habe, glaubt Christian Eckstein da so ein bisschen erschrocken und bin auch dann ganz schnell wieder gegangen, aber irgendwie sind mir die T-Shirts abhanden gekommen, die habe ich nie wieder gefunden. Irgendjemand hat die, ich hoffe, vielleicht hat sie wenigstens Christian mitgenommen damals und Ecki hat, freut sich jetzt dann einfach über die Unterschriften, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, das war so ein schnelles Erlebnis, was ich mir auch immer wieder anhören darf von den Leuten, die damals involviert waren.
Ein Trauma. Ich habe schon im Vorgespräch mit dir gesagt, ich habe nur eine ganz kleine Verbindung zu GSW und das ist nämlich ein fehlgeschlagener Trade über das Cyborg tatsächlich. Da gab es damals jemanden, der hat irgendwie ein paar DVDs angeboten und hat dann gesagt, so, wer, keine Ahnung, 5 Stück davon nimmt, ich weiß nicht mehr genau, was das damals gewesen ist, ich glaube Ring of Honor oder sonst irgendwas, der kriegt noch Karten für eine GSW-Show irgendwie dazu. Und ich habe jetzt nachgeguckt, also weil die GSW hat ja in Gießen, in Marburg veranstaltet und ich bin aber 1000%ig der Meinung gewesen, dass es in Köln gewesen ist. Und Köln hat tatsächlich auch ein Event stattgefunden und das war nämlich GSW Battlefield 2008 und das kommt auch ziemlich genau in diese Zeit rein, wo ich so ein bisschen interessierter geworden bin am Wrestling-Geschehen außerhalb von WWE. Da habe ich angefangen, so richtig mit Ring of Honor, den frühen Sachen einzusteigen und hab da auch zum ersten Mal eine WXW-Show besucht. Ich glaube, das müsste im November 2007 oder sowas gewesen sein, damals mit PWG zusammen, also auch über den Indie-Einschlag. Auf jeden Fall, ich wollte halt diese DVDs haben und hab gesagt, ja, dann nehme ich halt auch die Karten dazu. Und dann hat das aber mit der Banküberweisung, damals gab es ja noch kein Online-Banking, beziehungsweise ich habe es nicht benutzt, so, da hat das noch ein paar Tage gedauert. Und dann war der Kollege einfach nicht in der Lage, rechtzeitig zur Bank zu gehen, um zu checken, ob mein Geld angekommen ist. Und ich habe ihn dann immer wieder angeschrieben, Alter, der Event ist übermorgen, der ist übermorgen in der Live Music Hall und überhaupt kommt da was. Und dann kam irgendwann danach, kam dann die Mail, ja, sorry, ich hab's nicht zur Bank geschafft. Ich schick dir die DVDs jetzt zu, die Tickets sind leider verfallen. Und ich so, oh, Schweine.
Na gut, zumindest hast du DVDs bekommen. Also, na gut, das stimmt. Das ist ja, aber da sprichst du ja auch was an. Ich meine, zur damaligen Zeit war das ja alles irgendwie schwieriger. Heute nutzt du PayPal oder sonst dieses Zahlungsmittel, die einfach ja, schnell gehen und dann ist es instant da. Ja, das ging damals nicht. Und ich weiß auch, zur damaligen Zeit war es ja natürlich auch nicht unüblich, über VHS-Tape-Trader zu gehen, um überhaupt Wrestling sehen zu können. Und ich hatte auch so Dauerüberweisungsaufträge noch handschriftlich, die dann irgendwie an den Tape Trader gingen, damit man irgendwie Wrestling gucken konnte. Ja, so da ist das damals gelaufen. Das war schon eine andere Zeit. Ja, heute kannst du alles online schauen, kannst vieles einsehen. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir heute einfach bessere Zugänglichkeit haben, Gott sei Dank, zum Wrestling. Ja.
Ja, so ist es auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Bei mir war es ja so, habe ich dann die Kassetten bekommen, so wie du auch schon gesagt hast, und später dann ja auch die DVDs. Und das hat sich ja dann auch wirklich lange Zeit gezogen, bis dann hinterher, ich hatte auch meine Phase, wo ich dann so diverse Sachen runtergezogen habe natürlich. Aber hier nochmal zu der GSW-Show, also da waren auch große Namen dabei. Also ich hatte irgendwie Chris Daniels im Kopf, aber es gab unter anderem Brian Danielson gegen Christopher Daniels im Halbfinalmatch um einen Kampf für die GSW World Heavyweight Championship. Big Van Walter war damals noch dabei, ganz jung natürlich, ne? Chris Colen und nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig, also auch absolut Andy natürlich und Ahmed Shea, also ganz viele bekannte Namen, John Klinger und so. Und als Special Attraction bei dem Event gab es übrigens einen Shootfight zwischen Echo Fresh, begleitet von Murat Bosporus, gegen Erik Schwarz, begleitet von Patrick Schulz.
Ja. Die Echo Fresh-Nummer, ja. Ja, Echo Fresh muss man dazu sagen, der war ja damals ein großes Ding, ne? Das muss man schon mal sagen für Wrestling in Deutschland. Damals natürlich auch, ja, ein sehr medial wahrgenommener Rapper, würde man so sagen, ne? Man kann jetzt über Qualität streiten, jetzt bin ich im Rap nicht zu Hause, deswegen lasse ich das, aber er hat ja unter anderem auch den Theme-Song damals von Murat Bosporus geschrieben, ja, also das, weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann, aber der war eine Zeit lang bei GSW in eine Storyline involviert, das ist absolut richtig. Dass das Köln war, hätte ich jetzt nicht mehr zusammengebracht, ja.
Ich habe es wirklich nochmal nachgucken müssen, weil ich hatte halt nur, ich hatte Köln im Kopf und ich hatte irgendwie Chris Daniels im Kopf und da muss ich halt wirklich mal nachgucken. Ich habe gedacht, es wäre ein Impact gewesen, aber es war offensichtlich kein Impact. Aber ich weiß auch, dass ich damals zu faul gewesen wäre, für so eine unbekannte Show nach Gießen zu fahren. Also da kann ich mich dann schon ganz gut einschätzen.
Ja, unbekannte Show, ja. Das war zur damaligen Zeit das Aushängeschild überhaupt. Ja. Da waren Leute wie Bret Hart oder Mick Foley da. Das war dann damals schon eine geile Nummer, das muss man schon mal sagen.
Ja, für mich war das halt alles so Dorfcatch, weißt du? Ich war da sehr arrogant, um es mal so zu sagen. Na gut, ich bin auch echt nur zur WXW gegangen damals, weil die mit einer Show zusammen mit PWG gemacht haben. Und das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Ich habe gesagt, hier, ich will Kevin Steen und den Super Dragon, den will ich sehen. Und Brian Danielson gegen El Generico. Aber ganz im Ernst, die anderen, die Deutschen da, kenne ich alle nicht. Die können doch garantiert alle nichts. Ne? Ja, und dann hat es mich trotzdem gefesselt irgendwo.
Ja, du hast ein paar Namen gerade genannt. Wenn man die Cards anschaut, damals so in Retrospektive, das ist schon beeindruckend, was dann damals da war. Also wenn du heute ein Edge Size gegen Christopher Daniels machen könntest, das würde wahrscheinlich als Pay-Per-View irgendwo in den Staaten laufen für nicht wenig Geld.
Und das ist absolut, halt, ja.
Das vergessen wir auch ganz gern mal. Und wir haben auch eine ganze Zeit lang, glaube ich, vergessen, wie gut unser Talent auch vor Ort damals schon war. Natürlich waren Big Van Walter oder John Klinger damals noch nicht so weit, wie sie es vielleicht heute sind. Aber die haben natürlich damals alle ihren Anlauf genommen und sind dann da losgelaufen und haben damals natürlich auch, würde ich sagen, diese neue Generation mitgestartet, wo dann Wrestling auch salonfähig wurde, dass man doch mal jemanden mitnehmen konnte, der jetzt nicht gleich wegen Kulturclash wieder nach Hause geht und nicht wiederkommt. Dementsprechend, da ist schon viel passiert in dieser Zeit.
Das stimmt auf jeden Fall, aber natürlich die Lücke der Leistungsfähigkeit war natürlich deutlich größer. Du hast dann wirklich Leute gehabt, die konnten das schon ganz gut. Ich meine, da muss man auch einen Steve Douglas nennen, natürlich zu der damaligen Zeit. Einen Alex Payne und so, die kennt man ja dann auch noch. Andy sowieso. Andy fand ich immer top, muss ich sagen. Ich war immer ein großer Andy-Fan. Der hat mich immer abgeholt irgendwie. Aber die guten Leute standen dann auch teilweise wirklich abstrus schlechten Leuten gegenüber. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die dann auch wirklich teilweise gar nichts im Ring konnten, wo du gemerkt hast, so, ja, okay, die gehen vielleicht einmal im Monat ein bisschen zum Catchen und dann ist es das so. Aber mein Gott, so waren eben die Anfänge und auch da die WXW mit Hate und so hatten ja auch noch ganz andere Ursprünge. So war das damals eben. Und wie gesagt, ich habe da erst so 2008 so langsam verstanden, dass es hier auch Wrestling in Deutschland gibt und bin dann aber auch dabei hängen geblieben, genauso auch mit diversen Freunden von mir. Und du hast ja dann auch irgendwann deutlich früher als ich gesagt, so, ich möchte jetzt aber auch mehr dazu machen. Also du hast mitgepodcastet bei den Kollegen von GF der Talk, du hast selbst mit Wrestling.fm eine Podcast gehabt und vor allen Dingen hast du auch Wrestling Plus gestartet. Also wo ist da irgendwann dieser Groschen bei dir gefallen, so nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt ja eigentlich auch vielleicht so meine beruflichen Kenntnisse so ein bisschen einfließen lassen und könnte das ja vielleicht auch hier ja in den Dienste des Wrestlings in Deutschland stellen?
Du hast es schon ein bisschen beantwortet. Das hat natürlich einen beruflichen Hintergrund. Ich bin gelernter Mediengestalter, bin lange Zeit als Webentwickler auch beruflich tätig gewesen, aber heute noch in der Marketingagentur für Online-Marketing. Dementsprechend bin ich ja mit diesen ganzen Online-Themen irgendwie schon immer schwanger gegangen. Ja? Dementsprechend war es immer ein leichtes zu sagen, okay, kann man da noch was einbringen? Denn wie hat es Christian Jacobi mal so schön gesagt, Wrestling ist in Deutschland ja auch zum großen Teil ein Laiengeschäft. Ja? Dass da wirklich Fachleute im Endeffekt eingesetzt worden sind, gerade zur damaligen Zeit, das war ja ganz, ganz selten der Fall. Das waren Leute, die Spaß an der Freude hatten, die sich alles angeeignet haben, so gut es halt ging. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Probleme in der Darstellung, ja, ob es eine Grafik war, ob es ein Video war, ob es generell das war, was überhaupt als Werbemittel zur Verfügung stand. Das war damals halt manchmal auch von der Qualität her nicht so, wie wir uns das heute wie wir es heute wahrnehmen können, sondern das war damals natürlich auch teilweise wirklich grauenhafte Paint-Grafik. das muss man, das kann man sich nicht mal vorstellen. Inzwischen macht das ja hoffentlich keiner mehr in der Form oder zumindest jeder, der was auf sich hält. Und dementsprechend gab es natürlich dann immer diesen Schnittpunkt zu sagen, okay, kann ich da nicht irgendwie mit einsteigen, kann ich da nicht mithelfen, ob das dann damals eine GSW-Website war beispielsweise oder andere Projekte, die auch mit Moonsault damals gelaufen sind, Moongames, das waren mal so die ersten Einstiege, das ist alles weit vor Wrestling Plus passiert, aber irgendwie war ich immer so in diesem Webkosmos und ein bisschen Medienkram war ich immer involviert, was Wrestling anging. Und dann kommt man irgendwann natürlich an den Punkt, dass sich Zeiten halt ändern. GSW gab es nicht mehr. Es gab im Endeffekt keine Promotion, der ich wirklich zugehörig war. Und dennoch war ja dieses generelle Wrestling-Interesse da. Und die drei Buchstaben, die da drauf standen, waren wir eigentlich immer relativ egal. Und dementsprechend ist Wrestling Plus auch geboren als wirklich Anlaufstelle allgemein für Wrestling in Deutschland. Und das gab es zu der Zeit auch nicht, gibt es auch heute nicht, meines Wissens nach, in der Form nochmal. War natürlich auch nicht absehbar, dass das diese Zahlen mal gehen könnte. Man hat das halt gestartet und hat geschaut, was damit funktioniert oder nicht funktioniert. Und Gott sei Dank reden wir jetzt nach 3 Jahren drüber, dass es, glaube ich, einen validen Markt für Wrestling in Deutschland gibt.
Ja, das ist absolut richtig. Ne? Also ich glaube, Wrestling Plus hat ziemlich genau den Dreh auch gestartet, wo wir mit Headlock ja an den Start gegangen sind. Das ist auch ungefähr 3 Jahre her. Ja. Ich glaube, wir waren ein bisschen früher dran, ein paar Monate. Aber generell finde ich auch, dass zu der Zeit hat man gemerkt, dass sich Leute ein bisschen mehr anfangen zu interessieren, gerade was das Wrestling in Deutschland angeht. Da sind viele Podcasts entstanden. Und wie gesagt, Wrestling Plus war da auch natürlich eine wichtige Anlaufstelle. Ich glaube, ihr seid jetzt bei 15.000, 16.000 Followern oder sonst irgendwas?
16,5, glaube ich, ja, aktuell.
Ja, genau. Nicht schlecht, ne? Also da auch eine zentrale Anlaufstelle natürlich. Und bei dir hat das ja da nicht aufgehört, ne? Du steckst noch so ein bisschen bei der WXW so ein bisschen drin, hast den Kollegen ja da mit WXW Now geholfen. Aber jetzt kommen wir dann mal so zum Sprung in die Gegenwart. Jetzt aktuell bist du ja, du wechselst ja quasi Seite, also von jemandem, der darüber berichtet, hin zu jemandem, der es jetzt auf einmal macht. Wie ist denn das passiert?
Wie ist denn das passiert? Ja, wenn ich das beantworten könnte. Ganz ehrlich, wenn du mich hättest vor, sagen wir mal, 3 Monaten, 4 Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, warum sollte ich das tun? Ja. Es ist aber einfach eine Situation entstanden in Dresden bei Next Step Wrestling, die einfach eine Möglichkeit aufgemacht hat, damit eins zu steigen, in dem Sinne, dass wir überhaupt Wrestling in Dresden weitermachen können. Also es war so, dass Next Step Wrestling intern ein bisschen Probleme hatte, was die strukturelle Geschichte anging. Es ist ein Verein gewesen bis dato und da gab es einfach so eine gewisse Gegenströmung, so möchte ich es mal sagen, einige Leute, die andere Vorstellungen hatten, andere Sachen machen wollten und es war diese Einigkeit in der Form nicht mehr da und dann funktioniert so ein Verein halt ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr. Next Step Wrestling hat, glaube ich, 7 Jahre in der Form veranstaltet, das war auch, glaube ich, in der Wahrnehmung gar nicht übel, was da passiert ist, gerade die letzten Jahre, aber man konnte jetzt da irgendwie auch nicht weitermachen und Next Step Wrestling wäre im Endeffekt zu Ende gegangen und dann wäre da ein weißer Fleck entstanden in Dresden. Und da ich natürlich bereits seit längerer Zeit jetzt dann bei Next Step involviert war in Sachen Videoproduktion, waren die Wege kurz und man hat sich drüber unterhalten, was können wir denn machen? Wollen wir es wirklich so sterben lassen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und das ist dann dahin geendet, dass ich mit Raik Listermann, der damals schon erster Vorsitzender vom Verein mit war, der auch viel im Hintergrund organisiert hat mit, dass wir uns relativ schnell einig waren, wir wollen das eigentlich so nicht beenden. Ja? Und wir wollen da ein bisschen mehr machen, wir wollen es aber auch so nicht weiterführen, sondern wir wollen die Schraube ein bisschen weiter drehen. Und das ist dann in Pro Wrestling Deutschland in der Idee gemündet. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, nämlich kurz vorm ersten Event, aber es ist vor der Ankündigung vom ersten Event, so möchte ich sagen. Und am Ende von Next Step Wrestling, was ja jetzt vor einigen Tagen in Dresden stattgefunden hat, vor vielen, vielen Leuten beim Open Air. Das war eine schöne Geschichte. Und jetzt geht's weiter zu neuen Ufern. Aber du hast gesagt, die Seite wechseln, sehe ich nicht ganz so. Also ich bring da so trotzdem genau wieder die Sachen ein, die ich auch einbringen kann. Ja? Also ich bin jetzt nicht zuständig, um Matches zu booken, denn ich war nie Wrestler, ich habe nie trainiert. Warum sollte ich Matches callen, beziehungsweise das darf man ja nicht sagen, warum sollte ich Matches mit, ja, besprechen, ja. das macht natürlich keinen Sinn. Also wir haben natürlich eine klare Aufgabenteilung, wer was unternimmt bei uns und wer welche Sachen übernimmt. Da bin ich jetzt eher dieser Medienpart, ja, und die Außendarstellung und grafische Darstellung, Videos, die ganzen Geschichten, das liegt natürlich hauptsächlich bei mir, wohingegen dann andere Leute auch im Hintergrund natürlich ihre Aufgaben übernehmen, wofür sie deutlich besser geeignet sind, als ich das dann jemals sein könnte. Dementsprechend wechsle ich nicht ganz die Seite, auch die Verbindung mit Wrestling Plus ist natürlich über meine Person irgendwo da, aber es ist jetzt nicht so, dass Pro Wrestling Deutschland die Wrestling Plus Promotion sein soll und wird. Ganz im Gegenteil, es geht wirklich darum, Wrestling in Dresden weiterzumachen und das auf einem, ja, geupstepten Level.
Genau. Next Step Wrestling ist vielleicht sowas, das kennen vielleicht nicht viele oder kann sich davon nicht so ganz ein Bild machen. Man muss dazu sagen, die Promotion gibt es seit 2011, ist in Dresden beheimatet, wie du schon gesagt hast, und ist unter anderem von Axel Tischer und Rick Baxter damals gegründet worden und hat wahrscheinlich einen der populärsten Stars hervorgebracht, den wir derzeit kennen. Das ist NXT UK-Wrestler Ilya Dragunov, aber auch noch andere bekannte Namen gibt es da natürlich. Ne? Also ich muss sagen, ich habe Next Step jetzt nie so intensiv verfolgt, aber zumindest so ein paar Namen sind einem da auch immer wieder entgegengesprungen. Also ein Lawrence Roman zuletzt hat ja seine Karriere beendet, aber auch ein Robert Kaiser zum Beispiel hat sich mal außerhalb gezeigt und solche Geschichten. Auch ein Sternau ist jetzt da noch aktiv. Das geht dann so ganz zurück zu meinen Euro-Wrestling-Anfängen wirklich. Also da sind durchaus bekannte Namen dabei. Und das Next Step hat sich ja so ein bisschen ja, nicht als Farmliga, aber schon so ein bisschen die Trainingsschule ja auf die Flagge geschrieben, deswegen auch der Name Next Step. Und ich glaube, da wolltet ihr ja speziell von weg. Also Pro Wrestling Deutschland klingt ja schon wie was, was jetzt nicht nur in Dresden beheimatet sein soll, sondern was ja auch langfristig dann vermutlich auch so ein bisschen auf Tour gehen soll. Also erklär mal, wie da der Grundgedanke der Namen ist und wie da der Ausrichtungsaspekt reinkommt.
Genau, du hast es ganz gut zusammengefasst. Next Step Wrestling war im Endeffekt in erster Linie mal eine Trainingsschule. Daraus sind Events entstanden, die dann auch immer größer wurden und auch entsprechend Zuspruch fanden eben im sächsischen Raum. Die Außendarstellung ist da meistens ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist dann wirklich erst die letzten ein, zwei Jahre mit dazugekommen. Als es dann auch zugänglich war, über WXW Now beispielsweise, da ist dann schon deutlich auch mehr von außen Beachtung gekommen. Aber es war trotzdem eigentlich im Grunde immer noch der Trainingsbetrieb plus eine Handvoll Events im Jahr. Und das Next Step-Konzept war nach wie vor im Endeffekt auch die eigenen Leute im Endeffekt aus dem Verein natürlich mit einzusetzen. Und man hat hier und da mal einzelne Leute von außen geholt, um im Endeffekt mal wieder was Frisches reinzubringen. Also eine Jessie Gabbard war zum Beispiel öfters da. Das sind so Namen, die dann schon öfters mal von außen mit dazugekommen sind. Aber im Grunde war es immer der Kernkader von der Next Step-Schule. Und das ändert sich jetzt komplett, weil diese Next Step Schule gibt es natürlich in der Form jetzt nicht mehr. Und wir sehen uns deswegen natürlich auch nicht mehr in Anführungsstrichen als Ausbildungspromotion, denn wir machen keine Ausbildung. Stand jetzt heißt nicht, dass es kein Training in der Form mehr geben wird, aber zumindest nicht als Hauptaugenmerk von Pro Wrestling Deutschland. Das ist schon mal der eine Punkt. Und dementsprechend kann man eigentlich auch nicht mehr mit dem Namen Next Step rausgehen, weil was soll der Next Step sein? Der Next Step ist das, was wir jetzt tun, nämlich Pro Wrestling Deutschland. Ja? Und da waren wir und uns vor allen Dingen auch wichtig, eben auch dieses das Pro nochmal so rauszuheben und das Wrestling in Deutschland rauszuheben. Und deswegen war der Name relativ schnell gefunden. Und dann kommt es noch dazu, dass man dann eine Domain rumliegen hatte seit vielen, vielen Jahren, die Wrestling.pro heißt. Ja? Dementsprechend lässt sich das ganz gut verbinden. Und so einfach ist es dann manchmal auch. Und die Idee dahinter ist wirklich im Endeffekt eher diesen Eventbetrieb im Vordergrund zu stellen und da jetzt pass auf, pun intended, den Next Step zu machen und auch wirklich professioneller das Ganze noch weiter zu spinnen, auch mit einer höheren Schlagzahl, als es bisher der Fall war. Und deswegen ist der Name Pro Wrestling Deutschland durchaus sinnvoll. Du hast gerade angesprochen, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir nicht mal über die Stadtgrenzen von Dresden hinauskommen. Aktuell ist es aber schon so, dass wir uns natürlich erstmal etablieren möchten, gerade in Dresden und Umgebung. Und das wird auch so passieren.
Man muss ja auch dazu sagen, also gerade in Ostdeutschland, auch wenn da jetzt nicht so ganz oft die Events stattfinden, aber die Events, die da stattfinden, die haben eigentlich auch immer gute Besucherzahlen. Also sowohl die WXW als auch, wie gesagt, Dexter Wrestling, da wird schon ordentlich was gezogen. Also ich weiß, dass die bei WXW, die haben halt immer gut gefülltes Haus gehabt. Ich weiß nicht, 400 bis 600 Zuschauer oder sonst irgendwas. Mhm. In Dresden, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Ja. Und da ist schon ein Markt da, um es mal so zu sagen. Und die Leute da sind auch wirklich, die haben Bock auf Wrestling, um es mal so auszudrücken. Und meine Frage ist jetzt nochmal zurück zu der Trainingsschule. Weil du sagst ja schon, ne, ihr wollt so ein bisschen ein Produkt anbieten, was professioneller sein soll. Next Step fußt ja auch ganz oft darauf, dass man quasi dieses Talent, was man in der Trainingsschmiede sozusagen hatte, dass man das immer eingesetzt hat. Teilweise natürlich auch dann Leute, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Was ist denn mit den Leuten, also wie ist da jetzt eure Herangehensweise an das Talent und an die Zusammenstellung des Kaders? Weil das klingt ja schon so, als würden da auch manche vielleicht auf der Strecke bleiben oder müssten sich anders orientieren.
Die Sache ist die, wir haben keinen Namen auf der Liste gehabt, wo wir gesagt haben, mit denen würden wir partout nicht zusammenarbeiten. Es ist aber durchaus so, ich habe es vorhin kurz anklingen lassen, dass einige auch im Vorfeld schon sich im Endeffekt ein Stück weit abgewandt haben und ihr eigenes Ding machen möchten, in welcher Form auch immer, ob das jetzt eine Trainingsschule ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und diese Jungs sind eigentlich auch ein Stück weit der Hauptgrund, warum im Endeffekt diese Überlegung zu Pro Wrestling Deutschland überhaupt entstanden ist. Ja? Denn damit war klar, dass Next Step Wrestling definitiv nicht weitergehen wird. Und da ist es definitiv so, dass einige Namen nicht mehr auftauchen werden. Du hast auch davon gesprochen, dass da teilweise auch mal Jungs im Ring standen, die noch nicht so weit sind. Das ist natürlich jetzt ein anderes Ding, weil wir natürlich unseren Kader zusammenstellen können und damit auch Leute von außen mit reinnehmen werden, die natürlich eine entsprechende Erfahrung mit einbringen können, die eine entsprechende Qualität mit einbringen können. Auch da möchten wir das Pro natürlich unterstreichen. Dementsprechend fallen natürlich auch einige Namen raus, aber es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr mit denen zusammen, sondern einige haben sich dazu entschlossen, das nicht mehr zu machen. Einige haben ihre Karriere beendet. Da übrigens an der Stelle Lawrence Roman und Fabius Titus haben nicht die Karriere beendet wegen Pro Wrestling Deutschland. Das möchte ich nochmal ganz deutlich unterstreichen. Ganz im Gegenteil, das waren andere Gründe, das wäre auch ohnehin passiert. Jetzt ist es einfach so, dass wir im Endeffekt mit den Leuten, die man eigentlich so vermuten könnte, die nämlich sehr beliebt waren in Dresden, weiterarbeiten werden und natürlich auch weiter auf der Karte mit zu finden sein werden, diese Leute. Plus, aber würde ich fast sagen, 50% Leute von außerhalb. Und da reden wir aber wirklich von fertigen Wrestlern, so möchte ich es mal umschreiben.
Inwiefern macht es für euch ein bisschen leichter, dass ihr quasi in eine bestehende Infrastruktur investieren und quasi damit auch darauf aufbauen könnt? Also es ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt einfach sagt, so, ab sofort gibt's Pro Wrestling Headlock und wir fangen quasi bei Null an und schauen erstmal. Also ihr habt ja schon den Vorteil, dass da ja gewisse Connections können genutzt werden. Ihr habt Leute schon vor Ort, weil du bist auch nicht in Dresden irgendwie ansässig, sondern du wohnst ja ein bisschen weiter im Süden. Inwiefern ist das quasi auch ein Vorteil für euch, dass man quasi auf Next Step aufbauen kann?
Ja, natürlich ist es so, dass man die Ressourcen, die man intern hat, natürlich auch weiter nutzt und mit den Leuten natürlich auch weiter arbeitet, denen auch wieder so ein bisschen die Hoffnung zurückgibt, dass das weitergeht und dass es zu was Größerem führen kann. Ja, da haben die ja auch alle Bock drauf. Das ist ja nicht so, dass die jetzt alle gesagt haben, ja gut, dann ist halt Next Step nicht mehr. Ja, also das war auch nicht so. Aber natürlich gibt es dann auch Connections zu einer WXW. Next Step und WXW standen sich ohnehin schon sehr nah. Da gab es ja auch immer wieder mal Next Step Matches bei einer WXW-Veranstaltung. Andersrum ist es so, dass wir jetzt natürlich auch mit den WXW-Verantwortlichen drüber gesprochen haben, bevor wir überhaupt irgendwas unternommen haben. Das ist natürlich schon so, dass man mit Promotern spricht und dass man natürlich sich auch abstimmt, macht das Sinn? Wie sind die Termine? Können wir das so handhaben oder nicht? Gibt es da Bedenken eurerseits? Und das ist alles natürlich passiert. Ja? Und diese Connections auch zu anderen Promotern und anderen Promotions werden natürlich auch genutzt und dann werden wir natürlich auch weiter im Austausch bleiben, denn wir werden nicht Wrestling neu erfinden. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ein gutes Wrestling anbieten und das in der Stadt, wie du es vorhin angesprochen hast, die, glaube ich, sehr Wrestling-affin ist. Das beweist uns WXW auch regelmäßig, nämlich Minimum zweimal im Jahr. Und dementsprechend gehen wir in diesen Markt natürlich rein mit einer gewissen Grund ein Grundfundament, auf das wir natürlich aufbauen können. Und wir werden natürlich auch nicht Next Step Roots komplett verraten. Das wird natürlich nicht passieren, auch wenn das Produkt natürlich vom Aussehen her, vom Look, vom Feel, vom inneren Produkt natürlich sich verändern wird. Natürlich im Idealfall zum Positiven, heißt das nicht, dass wir vergessen, wo wir herkommen. Und wir wollen natürlich auch weiterhin die Fans ansprechen, die vor Ort sind, die Next Step treu unterstützt haben die letzten Jahre, darüber hinaus aber natürlich auch neue Fans dazugewinnen. Ja, das ist auch ganz klar. Und da hat sich Next Step lange Zeit eigentlich, ich möchte fast sagen, gar keine großen Gedanken drüber gemacht, weil die Hallen waren für ihre Verhältnisse so weit gefüllt. Ja, das waren Fans, die immer wieder gekommen sind. Dann war auch die Schlagzahl, wie gesagt, nicht so hoch, dass es jetzt jeden Monat Wrestling gab, mal übertrieben gesagt. Da hat das auch funktioniert, aber wir kommen jetzt natürlich auch einfach allein von der Anzahl der Shows, die wir vorhaben, natürlich dann auch in andere Gefilde, wo wir neue Fans ansprechen müssen. Der Markt ist definitiv da in Dresden und das macht es deutlich einfacher, als wirklich jetzt Pro Wrestling Headlock zu gründen, ja.
Ich glaube, der Unterschied ist auch, also jetzt gerade, wenn wir jetzt machen, den Bogen schlagen hier zu dem alten Euro-Wrestling, ich glaube, der Unterschied ist vor allem auch darin, dass Promoter ja auch dann miteinander reden. Ich glaube, damals war es ja eher so, dass da jeder so ein bisschen Angst gehabt hat, dass ihm die Butter vom Brot genommen wird. Das ist heute ein bisschen anders. Also, oder wie empfindest du bis jetzt die Reaktion vielleicht auch der anderen Promotions und anderen Aktiven auf Pro Wrestling Deutschland?
Definitiv glaube ich, dass das heutzutage nicht mehr die große Rolle spielt. Jetzt sind wir ja natürlich auch lokal gesehen oder regional gesehen, treten wir niemanden auf die Füße an der Stelle. Wie gesagt, mit WXW sind wir in Abstimmung über mögliche Termine. Es wird auch so sein, dass wir in den Monaten, wo WXW in Dresden veranstalten wird, nicht veranstalten werden, aus Respekt, weil wir uns natürlich nicht gegenseitig irgendwo die Butter vom Brot nehmen wollen. Das macht für uns keinen Sinn, das macht für WXW keinen Sinn. Dementsprechend sind das genau diese Sachen, die natürlich irgendwo passieren. Und du hast es gerade angesprochen, im Endeffekt, wir sind eben nicht mehr Anfang 2000. Ja. Es sind viele Fehler auch im deutschen Wrestling ja passiert, bei vielen, vielen Promotions. Man kann natürlich 2019 anders an die Sachen rangehen und die Augen offen halten und schauen, okay, was hat man denn da schon gemacht? Was hat vielleicht nicht funktioniert? Und versucht da natürlich auch in Absprachen oder das Know-how sich dann reinzuholen und mit den Leuten zu sprechen, um einfach Fehler auch zu vermeiden und von vornherein ja auf einem anderen Level starten zu können. Das ist schon die Grundidee. Und jetzt ist es ja auch so, wie gesagt, alle Jungs und Mädels, die da im Hintergrund involviert sind, machen das ja auch schon eine Zeit lang. Plus eben der Faktor, dass jetzt von außen noch Know-how dazukommt. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um uns finden zu können, ohne dass wir jetzt wirklich die typischen Anfängerfehler gleich machen müssen. Ja, dementsprechend ist das sicherlich ein Vorteil.
Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische hier. Also wir haben jetzt Pro Wrestling Deutschland, wissen wir, das geht jetzt an den Start. Wann geht's denn an den Start bei euch? Weil du hast ja schon so ein bisschen, schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es hier nicht mehr ganz so weit weg ist.
Ja, Olaf, da kommt jetzt der Journalist durch in dir, ne? Das merke ich schon. Ich bin natürlich nicht unvorbereitet, Olaf. Nein, wir können gerne über den ersten Termin sprechen, wir können gerne über die ersten Namen sprechen, wenn du Lust hast.
Ja, hau rein.
Ja, wir werden, das habe ich ja schon gesagt, in Dresden starten und zwar am 2. November. Ja, im wunderschönen Eventwerk in Dresden, was eine wunderbare Halle ist, das Studio One, mit toller Beleuchtung, mit toller Technik. Wir waren da letztes Jahr im September schon mal mit Next Step Wrestling. Das wird unsere fixe Heimat werden. Bis jetzt schon einschließlich 2020. Ende 2020 sind die Termine alle schon fix. Das heißt, wir werden 8-mal im Eventwerk veranstalten, plus X, was dann außenrum noch passieren kann. Aber wir starten am 2. November mit Pro Kickoff, heißt die erste Veranstaltung. Und da sprechen wir, Stand jetzt, von zwei Namen, die wir gerne hier bekannt geben möchten. Und das ist zum einen mal Lucky Kid. Ich glaube, der ist doch ein bisschen bekannter, spätestens seit März, ja, international gesehen. Aktueller Karat-Gewinner, freuen wir uns sehr, dass wir den präsentieren können in Dresden. Und Avalanche Robert Reisker wird bei uns sein. Das ist auch ein Name, der mir persönlich sehr viel Freude bereitet und auf den ich mich auch wieder sehr freue, weil das ist eine Urgewalt. Ja? Der Name sagt es ja dementsprechend. Das sind zwei Namen, mit denen wir arbeiten werden. Und ich möchte aber gleich vorausschicken, nein, wir werden nicht WXW Light. Das ist aber einfach so, dass das natürlich zwei Namen sind, die wir einfach jetzt raushauen möchten. Ja? Also da kommt noch jede Menge andere Sachen aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Westen. Macht euch da keine Sorgen. Und das Beste aus dem Osten bleibt sowieso erhalten. Dementsprechend, wir werden gut aufgestellt sein. Aber das sind die ersten beiden Namen, die ich heute verraten kann.
Ja, sehr cool. Also ich meine, wir hatten sowohl Robert Dreisger als auch Lucky Kid hatten wir ja schon bei uns ja auch am Mikrofon. Wie gesagt, Lucky Kid, einer der Aufsteiger der letzten Jahre wirklich, seitdem er da auch bei WXW Fuß gefasst hat, war beim Tryout der WWE dabei und so. Und Avalanche Robert Dreisger ist auch jemand, den habe ich noch bei seinen Ursprüngen gesehen, bei der WXW, wo er noch wirklich ein ganz anderer Robert gewesen ist, um es mal so auszudrücken. Und auch seine Entwicklung ist ja absolut beeindruckend. Also sowohl was die Ausstrahlung angeht, als auch was die Fähigkeiten im Ring angeht. Und noch dazu ist er wirklich einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das muss man auch dazu sagen. Also,
ja, das kannst du so nicht sagen. Natürlich ist er ein ganz, ganz böser Mensch und möchte Menschen verhauen. Mein Gott. Olaf.
Ja, absolut. K-Fape ist tot. Ich wollte gerade noch den netten Plug an Blown Up unterbringen.
Ne? Ja, gerne, tu das. So ja.
da gern so ein bisschen die Kollegen Felix Schulz und Avalanche Robert Dreisger hören will, der darf da gerne mal rüberschalten. Die machen da auch echt einen guten Job mit ihren Interviewformaten auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das könnten, einfach weil sie aktiv sind. Da gibt es dann auch wirklich einen Plug von Herzen hier an der Stelle von meiner Seite. Ja, aber du hast es gerade gesagt, das sind die ersten beiden Namen, natürlich stark WXW behaftet, aber auch stark international behaftet. Lucky hat ja zuletzt, glaube ich, in England gewrestelt. Robert, beziehungsweise Avalanche, hat ja dann in USA bei MLW auch sein Debüt gegeben kürzlich. Also das sind schon große Namen. Was für eine Ausrichtung fahrt ihr da, was so das In-Ring-Produkt angeht? Was können wir uns da erwarten?
Hab's ja ein bisschen angesprochen schon, vorweggenommen. Wir wollen natürlich auch an der Qualitätsschraube im Ring drehen. Das heißt, wir werden im Idealfall natürlich keine, in Anführungsstrichen, unfertigen Leute einfach dem Fraß vorwerfen. Das ist eine der Sachen, die sich ändern wird zu der ursprünglichen Next-Step-Philosophie. Nicht, weil das ein falscher Weg ist, nur dann können wir das Ganze natürlich auch nicht valide Pro Wrestling Deutschland nennen. Ja, also wir wollen natürlich, wie gesagt, professionelle Events veranstalten. Dementsprechend wird von außerhalb wirklich aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Promotions werden gefühlt Leute da sein, auch längerfristig. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir wollen kein One-Night-Only-Produkt machen. Wir wollen wirklich mit dem Talent, was wir haben, über längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Natürlich wird es hier und da mal Namen geben, die nicht immer dabei sein können. Ja, ich meine, die WXW, da ist ja auch klar, die sind nicht immer verfügbar, aber andere Namen, die wir präsentieren werden, die auch in Dresden noch gar nicht da waren, zum Teil, aber durchaus Rang und Namen haben in der deutschen Szene, die werden wir für alle Events zur Verfügung haben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil dann macht die Planung natürlich auch auf längerfristige Sicht besser. Um deine Frage noch ein bisschen genauer zu beantworten, es wird eine schöne Mischung sein, glaube ich. Wir werden Next-Step-Elemente beibehalten. Next-Step ist ein bisschen rauer gewesen, ein bisschen trashiger gewesen. Gerne auch mal eine ordentliche Wemserei, wie Mike Schwarz sagen würde. Das wird es natürlich genauso als Stilelement weitergeben, aber wir wollen natürlich auch die Qualitätsschraube im Sinne von guten Catch und gutes Wrestling auch noch ein bisschen bedienen und ein bisschen weiter drehen, als es bisher vielleicht der Fall war, und da eine wunderbare Mischung zu finden. Das ist die Herausforderung, die, glaube ich, die man als Promoter einfach grundsätzlich hat. Ja? Da wollen wir uns natürlich aber als Pro Wrestling Deutschland, wenn man so einen Namen sich nimmt, ist das ja auch eine Ansage. Da wollen wir uns natürlich auch beweisen.
Ja, und gleich gilt vermutlich auch dann für Storytelling, die ganzen Geschichten drumherum. Wenn ihr häufiger veranstaltet, dann wird es ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass ihr nicht nur, wir hauen jetzt eine große Karte raus und schauen mal, was dann passiert, sondern ihr werdet ja wahrscheinlich da auch dann durchgängige Geschichten erzählen wollen. Also werden die Geschichten bei euch im Vordergrund stehen, oder ist es eher was, wo ihr sagt, nee, wir wollen eigentlich eher das Talent haben, was so im Ring funktioniert, und dann Storys dann so ein bisschen lose drumherum. Wie ist dann euer Plan?
Ja, wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen. Dadurch, dass wir längerfristig auch das Talent versuchen zu binden an uns, im Sinne von dazu sagen, frühzeitig einzuholen und die Planung auch so weit voranzutreiben, dass wir eben wissen, wann der da ist, nächstes Jahr bis Ende nächsten Jahres bereits, macht es natürlich deutlich einfacher, genau diese Geschichten auch zu tun, überhaupt eine Storyline entwickeln zu können, überhaupt generell Geschichten entwickeln zu können. Es ist natürlich schon so, dass wir auch einfach zwei gute Wrestler in den Ring stellen können. Im Idealfall kommen 5-Sterne-Match raus, aber wenn da nichts drumherum passiert, funktioniert in meinen Augen Wrestling nicht. Ja? Das kann mal sein, das kann mal gut ankommen, aber ich glaube, wenn du die Schlagzahl erhöhst und eben nicht nur einzeln losgelöste Events machst, sondern wirklich auch teilweise dann 2, 3, 4 Monate am Stück veranstaltest, brauchst du auch diese Entertainment-Geschichten mit dabei. Und dann brauchst du natürlich auch Stories, die weiterlaufen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du frisch startest, hast du natürlich keine Storylines, auf denen du aufbauen kannst. Wir werden ein paar Sachen natürlich, ein paar Elemente von Next Step Wrestling übernehmen können, aber was ich schon mal verraten kann, wir werden keine Titel übernehmen, beispielsweise von Next Step Wrestling. Dementsprechend wird da sich ein ganz anderes Bild ergeben, wie man das vielleicht klassisch erwarten würde, denn wir werden am Anfang zumindest mal keinen Titel haben. Ja? Und wo das dann hinführt, das ist bereits eine der Stories, die wir im Kopf haben, und das beantwortet, glaube ich, die Frage schon ganz gut.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da herauskristallisieren wird. Und die Frage ist jetzt ja auch, die Planung läuft ja schon die ganze Zeit, und man denkt ja immer so, ja, das läuft dann so. Und ist es jetzt für dich mehr Arbeit als erwartet? Ist es weniger Arbeit als erwartet? Was waren so die Dinge, an die du vielleicht auch im Vorfeld gar nicht gedacht hast, die jetzt auf einmal auf dich als einen der Verantwortlichen zukommen? Wie ist das vom Workflow her? Weil ich glaube, man unterschätzt das ja dann vielleicht auch so ein bisschen, was da an Arbeit tatsächlich aufkommen kann.
Unterschätzt würde ich nicht sagen, weil wir Gott sei Dank natürlich auch gewisse Einblicke auch haben durften in der Vergangenheit schon bei anderen Promotern, bei anderen Promotions, auch das, was Next Step schon gemacht hat. Gerade auch bei mir in meinem Fall durch Wrestling Plus. Ich weiß natürlich auch, was da im Hintergrund passiert, ja, wenn so ein Event stattfindet, ein Stück weit. Auch wenn ich es selber noch nicht gemacht habe. Man kann sich natürlich ein Stück weit darauf einstellen und weiß ungefähr, auf was man achten müsste. Und wir haben von vornherein eine sehr, sehr stabile Planung gehabt, nämlich, dass wir von vornherein uns sämtliche Kosten bewusst haben, gemacht haben, dass wir sämtliche Behördengänge uns bewusst gemacht haben, sämtliche rechtliche Fallstricke bewusst gemacht haben, sonst kannst du keine Firma gründen. Ja? Das ist heutzutage dann auch eine Aufgabe, die da einfach von vornherein klar war, die wir machen müssen, bevor wir über Bookings, über Namen, über Shows reden können. Und das haben wir natürlich gemacht. Und deswegen kann man sich das jetzt nicht so vorstellen wie wir haben gestern entschlossen, wir machen Pro Wrestling Deutschland, hauen morgen ein Logo raus. So einfach ist es halt nicht. sondern das hatte natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, um überhaupt diese Gedankengänge reifen zu lassen. Und dann hat man natürlich auch erstmal intern sich abstimmen müssen mit entsprechenden Personen. Ja? Wer ist dabei, wer ist involviert, wer kann uns da unterstützen, wer möchte uns auch unterstützen. Und das hat natürlich gewisse Zeit gebraucht. Inzwischen sind die Verträge für die Halle fix, inzwischen sind die Bookings weitestgehend für Show 1, sind wir bei, würde ich sagen, 95% fix. Da warten wir noch auf zwei, drei Rückmeldungen, aber das war's auch. Ja? Da sind wir im Endeffekt fix. Dementsprechend macht es das jetzt deutlich einfacher. Jetzt können wir uns im Endeffekt um die ganzen Sachen kümmern, die jetzt noch anfangen. Da geht es dann los bei Bannerdrucken beispielsweise. So ganz banale Dinge, ja, die wir uns natürlich aber von vornherein bewusst gemacht haben. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist Arbeit in dem Sinne, sondern du hast ja Bock drauf. Ja, du willst ja endlich starten. Ja. Also wir tappen uns selber immer wieder dabei, dass wir sagen, oh, ist noch so lang, ja, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich wird das irgendwann mal eher in die typische Vorshow-Panik umschlagen. So haben wir an alles jetzt gedacht oder nicht. Ne? Aber ich glaube, wir sind ganz gut in der Planung und im zeitlichen Rahmen ging das teilweise sogar schneller, als wir uns erhofft hatten. Dementsprechend sind wir da echt sehr zufrieden gewesen.
Okay. Gibt es irgendwelche lästigen Aufgaben, die ihr vorher nicht so auf dem Plan gehabt habt? Ich meine, wir sind in Deutschland, das ist Eventveranstaltung und Shaggy hat schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es ja auch so gewisse Voraussetzungen geben muss, die auch teilweise wirklich dann Behördengänge und sowas mit sich ziehen.
Ja klar, also das geht dabei los. Du hast vorhin schon gesagt, eine Firmengründung ist nicht ganz so einfach, wenn der eine in Dresden wohnt und der andere irgendwo im tiefsten Bayern oder in Schwaben, möchte ich betonen, nicht in Bayern. Das ist halt schwierig, weil du musst einen Notartermin beispielsweise finden, wo beide vor Ort sind. Ja, das sind genau solche Geschichten, die natürlich eingeplant werden müssen. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Du kannst nicht von heute auf morgen einfach eine Firma gründen und dann steht die und du kannst loslegen. Das sind natürlich dann so ein paar Sachen, wo man sagt, ach nee, jetzt dauert das nochmal zwei Wochen, bis wir das machen können. Aber wir sind von der Zeitplanung da sehr, sehr pessimistisch rangegangen. So möchte ich es fast sagen, dass wir auch wirklich da genug Puffer drin haben für die ganzen Steps. Und dann hast du genau solche Sachen wie GEMA beispielsweise, wie eine Veranstaltungsversicherung, wo du dich drum kümmern musst. Ja, das sind genau solche Geschichten, die keiner auf dem Schirm hat, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, ob zu veranstalten oder veranstalten hat selber. Das muss aber heutzutage passieren und das ist auch absolut richtig so. Plus die normalen Sachen wie Sanitäter verpflichten, wie einen Ringsprecher zu haben, der im Endeffekt das Ganze auch präsentieren kann. Das sind alles, sind ja nicht nur Wrestler, die wir brauchen und einen Ring, sondern da ist vieles, vieles drumherum, was dann einfach passiert. Ja. Aber lästig würde ich nicht sagen. Das ist einfach eine Erfahrung, die man jetzt macht, ja, die man machen muss, wenn man das machen möchte, aber es ist nicht lästig, sondern es ist eher so, man lernt jeden Tag gefühlt irgendwas dazu. Und dementsprechend wird sich das irgendwann auch ein Stück weit wird da eine Routine reinkommen. Dementsprechend sind wir da sehr optimistisch, dass das alles trotzdem nicht lästig wird und wir trotzdem den Spaß nicht ganz verlieren.
Wann wird hier, ich meine, ich gehe davon aus, ich kenne dich ja ein bisschen, ich weiß, dass du sehr aktiv und professionell bist, wenn es um die Darstellung online angeht und solche Geschichten. Und eine neue Promotion, auch wenn es quasi auf Next Step natürlich aufgebaut hat, muss ja dann auch sich selber präsentieren und muss auch sein Talent präsentieren. Was ist da so die Planung? Weil ihr habt jetzt noch, warte mal, sind das noch knapp Juli, August, September, Oktober, also ihr habt noch 4 Monate ungefähr. Ist da schon irgendwas in Planung, wie ihr euch dann auch verstärkt nach außen präsentieren werdet, gerade was so das Talent und was das drumherum angeht?
Ja klar, also ein Grund, warum ich hier bin, ist genau das. Nein, aber es ist natürlich so, das hat jetzt auch ganz gut gepasst. Deswegen die Einladung habe ich natürlich sehr gerne angenommen und das jetzt natürlich auch ein Stück weit mit dir ja erstmals im größeren Rahmen auch zu besprechen ist, auch ein kleines Dankeschön. Ja, also weil ich mag Headlock sehr gerne, ich höre das sehr gerne selber dementsprechend, war das für mich gar keine Frage, das hier zu machen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, Außendarstellung generell, auch PR-Arbeit, auch lokale Pressearbeit, da haben wir Gott sei Dank auch ja helfende Hände vor Ort, die da sehr viel im lokalen Bereich machen. Es gab ja beispielsweise auch einen sehr langen Bericht, einen halben Stundenbericht jetzt über das Open Air, was jetzt stattgefunden hat, nämlich Wrestling mit mir und Fritten Open Air. Das war die letzte Veranstaltung von Next Step Wrestling, was beim Dresden Neustadtfest stattgefunden hat. Da gab es einen halbstündigen Bericht im Fernsehen. Natürlich passiert das nicht ohne Grund, sondern da sind Leute am Werk, die miteinander sprechen. Und es ist auch weiterhin genau das, was passieren wird, zumindest was mal die lokale klassische Medienlandschaft angeht. Und in der Außendarstellung ist es einfach so, wir wollen natürlich eine Zugänglichkeit schaffen. Ja, das geht los bei Zahlungsmöglichkeiten für Tickets, das geht weiter bei Videoangeboten, die wir machen möchten und da einfach auch eine Zugänglichkeit so einfach wie möglich zu gestalten. Und das ist leichter gesagt als getan. Wie gesagt, wenn man sich aber Pro Wrestling Deutschland nennt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Anspruchshaltung an sich selbst. Und genau das wird auch passieren. Die Website wird natürlich noch entsprechend deutlich ausgebaut als das, was jetzt zu sehen ist. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon passiert oder gerade im Umbau. Wir werden sämtliche Sachen auch über die Website direkt abbilden, also sei es Ticket, Verkauf, Merch-Verkauf, als auch Video-on-Demand-Verkauf, wird über die Website selber verfügbar sein. Plus genauso die Kanäle wie WXW Now, wo Next Step Wrestling bisher ja auch schon gelaufen ist. Next Step Wrestling, das Material wird auch erhalten bleiben. Das heißt, wir werden das genauso weiter anbieten. Alles, was da quasi 2018 passiert ist und der Event 2019 in Freiberg, die werden alle auch erscheinen. Da machen wir genau da weiter, wo wir vorher waren. Nur nochmal auf einer anderen Ebene, dass wir einfach nochmal die Zugänglichkeit deutlich einfacher halten wollen.
Ja, ich bin gespannt. Also es ist, wie gesagt, es ist viel drumherum, was irgendwie erledigt werden muss. Und ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf das Talent zu sprechen kommen, weil das natürlich schon gesagt, ihr wollt Talent aus Deutschland natürlich ranholen, aus allen Himmelsrichtungen, um es mal so auszudrücken. Als langjähriger Wrestling-Fan, der auch die Leute eben schon kennt und gesehen hat, wie schwierig ist es da nicht, in so einen Hobbybooker-Modus zu verfallen? Zu sagen, ja, jetzt hier, den will ich haben, den fand ich geil. Inwiefern spielen da auch die persönlichen Präferenzen mit rein? Oder ist es dann alles immer ein Team-Effort, wie man so schön sagt?
Dadurch, dass das Booking-Thema bei uns relativ klar aufgehangen ist, nämlich bei Reik in dem Fall, ist die Gefahr gar nicht so wahnsinnig groß, dass ich jetzt in Hobbybooker-Modus verfallen kann. Ja? Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Wie gesagt, wir haben ganz klare Aufgabenteilung da. Natürlich spricht man Ideen durch. Natürlich hat man gewisse Namen im Kopf, mit denen man als Erstes sprechen möchte. Es ist aber schon so, dass wir natürlich auch im Hintergrund Leute haben, die Wrestling lange genug machen, plus von außen dazu holen werden, die uns da unterstützen werden, auch ich nenne es jetzt mal Road Agent technisch, uns einfach unter die Arme greifen werden und diese Sachen mit uns zusammen machen werden. Das heißt, wir werden nicht der klassische Hobbybooker sein, der sagt, oh, heute lassen wir mal XY gegen Z gewinnen und dann mache ich mich selber zum Champion. Das ist Gott sei Dank Wrestling Deutschland auch vorbei, um das nochmal in den Kreis zu schließen. Und das ist auch gut so. Also ich meine, wir brauchen nicht so weit schauen. Wir haben mit GWF, mit WXW, mit vielleicht NEW genügend Promotions auch da, die das inzwischen auf regelmäßiger Basis machen und natürlich schaut man da auch hin. Das ist ja gar keine Frage und natürlich nimmt man sich die Sachen da auch raus, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine One-Man-Show ist und ich jetzt entscheiden kann, ich mache morgen ja, 30er zum Champion, ja, wenn wir einen Titel hätten.
Okay. Also kein Don Flöter.
Es wird keinen Don Flöter geben, das kann ich versprechen. Es wird auch generell keine Herrn Flöter in On-Air-Rollen geben, hoffe ich zumindest. Also da müsste schon viel passieren, dass das passiert.
Ja, ich bin gespannt. Man sagt niemals nie. Manch anderer hat auch schon gesagt, er will das nicht und dann landet er doch irgendwie vor der Kamera.
Naja gut, man weiß es nicht, aber da muss es schon sehr, sehr viel Sinn machen.
Ja, schauen wir mal. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, hier die Zusammenstellung des Kaders. Du hast bis jetzt immer von den Jungs gesprochen. Wie siehst du das Damenwrestling derzeit? Ist das bei euch in Planung?
Guter Punkt. Schwieriger Punkt, so möchte ich sagen, denn wenn wir über Deutschland allein sprechen, wenn wir mal alles ausklammern, was von außen an Frauen noch dazukommt, die teilweise natürlich auch für uns nicht buchbar sind, wenn ich jetzt ans NXT UK-Talent denke, wird es schwierig, meines Erachtens eine valide Frauen-Division aufzubauen, rein aus deutschem Talent. Aktuell. Das ist das, was wir so vom Gefühl her gerade haben, dass wir sagen, ganz klar, solange wir nicht gewährleisten können, dass wir nicht Minimum 2, 3, 4, 5 Damen haben, die wir auf einem Level sehen, die wir da einsetzen möchten, möchten wir das nicht machen. Heißt nicht, dass wir kein Frauenwrestling sehen werden bei Pro Wrestling Deutschland. Stand jetzt, gerade beim ersten Event, wird es aber kein Frauenmatch geben. Nicht, weil es keine guten Frauen gibt, aber nicht so viele und in der Breite so gut besetzt, dass wir sagen, wir können damit dauerhaft planen. Und das ist genau der Knackpunkt an der Geschichte.
Ja, ich glaube, das ist auch echt momentan noch so, wie soll man sagen, so ein Feld, das man irgendwie beackern muss. Also man hat diesen Damenwrestling-Boom ja gehabt, mehr oder weniger, und man hat aber auch relativ schnell festgestellt, dass es echt schwierig ist, da eine Division aufzubauen. Bei WXW gab es ja massive Kritik damals daran, dass man relativ schnell einen Titel da aus dem Boden gestampft hat. Und dann ist ja auch dieses erste Turnier ist ja wirklich mit Absagen und Problemen irgendwie da ja wirklich verhagelt worden. Ich halte das durchaus für vernünftig. Also es tut natürlich so ein bisschen weh, weil irgendwie freut man sich ja dann doch drüber, wenn man die Damen sieht. Und es ist natürlich auch so ein, also ich sag's dir mal ganz blöd, also es ist ja auch schon so ein hartes Urteil dann zu sagen, ja, das momentan reicht's halt einfach nicht. Aber es ist konsequent. Das gebe ich euch auf jeden Fall.
Naja, was heißt, es reicht, wie in der Breite reicht es nicht. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Personen gibt oder einzelne Wrestlerinnen, die gut genug wären, die in den Ring zu stellen. Gar keine Frage. Die Frage ist am Ende des Tages aber, wenn ich alles ausklammer, was im Endeffekt von außerhalb kommt, das ist dann eine Toni Storm, das ist eine Killer Kelly, das ist eine Jessie Gabbard inzwischen, wenn die alle rausfallen, eine Amal Winchester, wenn die alle rausfallen und die du nicht unbedingt verfügbar hast oder nicht holen möchtest, weil sie einfach, ja, regional gesehen einfach nicht greifbar sind für uns ohne weiteres, wird es halt schwierig. Und dementsprechend sind wir an den Punkt gekommen, wenn wir sagen, wenn wir rein mit deutschen Talent arbeiten möchten oder beziehungsweise deutsch aus dem deutschen Raum, nicht deutsch im Sinne von muss einen deutschen Pass haben, muss man aufpassen heutzutage. das ist dann nicht ganz so einfach und da bleiben dann auf der Liste nicht so viele Namen stehen. Und diese dann auch regelmäßig zu bekommen, weil wir sind ja natürlich auch nicht die einzige Promotion in Deutschland. Wir haben natürlich auch selten ein Wochenende, wo keine anderen Wrestling-Veranstaltungen stattfinden in Deutschland. Und das muss man sich einfach auch realistisch überlegen. Es gibt natürlich Bemühungen. Es gibt Bemühungen bei GWF, es gibt Bemühungen bei WXW, aber die haben ein paar andere Voraussetzungen und die holen natürlich auch Talent von außen rein. Dementsprechend hoffe ich, dass die ganzen Bemühungen dazu führen, dass mehr Frauen im deutschen Wrestling auch demnächst in den nächsten Jahren kommen. Aber aktuell würde ich sagen, ist Frauenwrestling so ein bisschen auf den Stand von 2005, 2006 bei den Männern. Und das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, man muss eben einfach unglaublich viel einfliegen. Also es ist ja auch bei dem Talent, was du jetzt genannt hast. Ich meine, Amal ist aus Frankreich. Diverse andere Talents, was jetzt WXW einsetzt. Hier Valkyrie aus Irland, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Und diverse andere.
Ja, genau.
Ja, genau. Diverse andere, das sind dann eben Fly-Ins. Und da kann man sich dann vielleicht auch lieber eher auf das konzentrieren, was man hat. Werdet ihr eigentlich auch so in Richtung Osteuropa scouten quasi? Wird es da Talent, keine Ahnung, aus Polen geben? Weil Dresden ist ja schon, hat ja da schon den Vorteil. Ich meine, Oberhausen zum Beispiel hat den Vorteil, dass man relativ einfach nach England kommen kann. Ihr könntet wiederum Polen, Russland, keine Ahnung, was es da noch alles so gibt.
Na gut, also es gibt einen Direktflug von London nach Dresden. Das kann ich schon mal sagen, ohne dass ich jetzt konkret eingebucht hätte. Aber den gibt es durchaus. Also es ist jetzt nicht das Problem, jemanden aus England herzubekommen. Da widerspricht sich so nur so ein bisschen die Verfügbarkeit, weil es wird uns kein Talent, was gerade heiß ist auf dem UK-Markt, mal eben 8 Termine für nächstes Jahr bestätigen. Das ist einfach nicht realistisch, gerade nicht als neue Promotion. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwieriger. Es gab natürlich aber auch zu Next-Step-Zeiten schon Kooperationen oder Zusammenarbeiten mit Art of Wrestling zum Beispiel in Tschechien. Da werden wir natürlich weiterhin auch Leute mit einsetzen. Justin Joy ist da zu nennen, den viele noch nicht auf dem Schirm haben in Deutschland. Eines der Talents, wo ich wirklich sagen würde, das ist einer, der Deutschland noch einen Namen sich machen wird in Zukunft. Und der ist einfach aufgrund der räumlichen Situation natürlich für uns ein fester Name, mit dem wir arbeiten werden und möchten. Ja, das ist ja auch einer, der bei Next Step schon involviert war mit. Und da gibt es sicherlich noch ein, zwei andere, die wir bringen werden. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie gesagt, aus Moskau jemanden einfliegen werden. Da fehlen mir einfach auch die Wrestling-Kenntnisse aus Russland beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber grundsätzlich ist es ja ganz, ganz oft so, dass ja Rutschen gelegt werden durch Worker, dass im Endeffekt auch Namen auftauchen durch Talent, was von außerhalb dazukommt, wo man dann auch mal drüber spricht, gibt es da vielleicht noch jemanden in der Region, den man mit einbinden kann? Das wird sicherlich passieren.
Ja. Es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die es da geben wird. 2. November, hast du schon gesagt, ist der anberaumte Termin. Ich bin auch wirklich neugierig darauf, wie ihr euch absetzen werdet. Also es ist ja, auf der einen Seite hast du gesagt, ihr möchtet irgendwie den Next Step-Charme so ein bisschen beibehalten, dieses Trashige. Was glaubst du, wie schwierig ist es da gerade die alten Fans so ein bisschen ins Boot zu holen? Weil ich weiß, dass die Next Step Fans so ein bisschen, das ist so eine Gruppe für sich irgendwo. Und wenn jetzt da plötzlich neue Köpfe teilweise auch da sind, ist man da so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen nervös davor, dass man dann veranstaltet und auf einmal fliegt einem da sonst was um die Ohren?
Next Step Fans sind unheimlich leidenschaftlich. Next Step Fans sind aber auch nicht die typischen Wrestling-Deutschland-Fans, so möchte ich es mal sagen. Das sind nicht die Fans in der Regel, die WXW ja zumindest durchgehend verfolgen. Das sind ganz, ganz oft Leute, die ja zum Wrestling gegangen sind, wenn Next Step veranstaltet hat und vielleicht noch WWE verfolgen, wenn es gut kommt, aber es sind eben ganz oft auch Leute, die einfach gekommen sind, weil es Spaß gemacht hat. Und die Stimmung bei Next Step war ja auch immer dadurch geprägt, dass eben die Leute gewissermaßen ja auch ausflippen auf andere Art und Weise, wie das vielleicht bei anderen Promotions passiert ist. Das wollen wir natürlich gerne weiter behalten. Wohl oder übel werden sich aber natürlich auch ein paar Namen und ein paar Köpfe ändern. Das ist ganz klar. Das Feedback, was wir jetzt bisher haben auf die ganze Geschichte, ist aber, dass sie da sehr unterstützend unterwegs sind und sich eigentlich darauf freuen, dass es überhaupt weitergeht. Ja, das muss man nochmal unterstreichen an der Stelle. Es hätte sonst kein Wrestling mehr gegeben in Dresden. Und wenn wir das machen, wollen wir natürlich das Ganze auch weiterentwickeln. Und das verstehen die Jungs und Mädels da vor Ort natürlich auch. Dementsprechend sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir die auch genauso wieder abholen können. Und vielleicht aber noch on top neue Namen und neue Facetten vom Wrestling präsentieren können, die vielleicht so in Dresden, zumindest im Rahmen von Next Step, noch nicht passiert sind. Und da wird es genauso neue Freunde geben und vielleicht auch alte Freunde, die das nicht so gut finden. Das ist, glaube ich, ganz normal heutzutage, dass dann gewisse oder Stimmungen aufkommen können. Damit muss man rechnen. Wir hoffen natürlich, dass die eher positiv sind.
Ja. Das ist ja generell sowas. Aber ich glaube, wenn man sowas macht und sowas angeht, dann muss man eben auch ein bisschen damit kalkulieren, dass es da auch durchaus ein bisschen Gegenwind geben kann. Aber ich glaube, da seid ihr abgebrüht genug und lange genug dabei. Ich glaube, da muss man einfach mit umgehen können. Und da kann man einfach nur hoffen, dass das Produkt quasi die Leute überzeugt, die da vielleicht auch noch sehr kritisch und vielleicht auch ein bisschen voreingenommen sind. Mhm. Mal gucken. Also das klingt ja schon mal auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Natürlich auch noch so ein bisschen so eine allgemeinere Frage. Wie gesagt, ihr richtet euch in erster Linie so an Deutsches und Talent aus dem deutschsprachigen Raum. Da ist aber trotzdem jetzt inzwischen natürlich so ein bisschen die Hand von WWE ist ja inzwischen auf ganz vielen Wrestlern. Egal, ob es jetzt auf etablierten Stars wie einen Walter oder einen Ilya Dragunov, aber auch dann teilweise auf jüngeren Leuten natürlich. Ein Oliver Carter fällt mir da so spontan ein. Habt ihr mal probiert, da so die Fühler auszustrecken? Oder sagt ihr erstmal, nee, das ist uns vielleicht noch ein bisschen zu, ich weiß es nicht, ein bisschen zu groß, vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Ist das was, wo ihr schon so den ersten, wo ihr schon mitbekommt, dass da was passiert derzeit?
Ja klar, also natürlich ist das dieses Damoklesschwert, was gerade über Deutschland schwebt, über Wrestling Deutschland, dass WWE natürlich einige Leute unter Vertrag hat bereits, die man nicht ohne weiteres buchen kann, wenn man eben nicht zu diesem erlauchten Kreis gehört, eine Partner-Promotion zu sein oder eine Kooperation mit WWE zu haben. Dieses Talent ist da gibt es verschiedene Typen, ja, und verschiedene Vertragssituationen. Man kann nicht sagen, dass generell keiner gebucht werden kann. Es gibt durchaus Leute, die gebucht werden können und eingesetzt werden können, aber die man dann halt nicht zeigen darf. Jetzt habe ich vorhin schon angesprochen, ist VOD oder generell das Streaming natürlich auch ein Thema für uns. Das heißt, es ist eigentlich keine Option zu sagen, wir booken jetzt im Endeffekt 2, 3 Namen, die bei UK auftauchen und wir können es dann nicht zeigen, weil wir kein reines Live-Produkt machen möchten. Dementsprechend fällt das ein bisschen raus. Sag niemals nie im Wrestling. Ja, es kann durchaus mal passieren, dass wir dann doch als Goodie vielleicht nochmal ein Match raushauen am Ende der Show, das dann vielleicht on-demand nicht zu sehen sein könnte. Aber es ist natürlich nicht so einfach und man muss ja auch ganz klar sagen, in dem Moment, wo WWE natürlich den europäischen Markt ins Visier genommen hat, steigen natürlich auch Gagen und Preise. Und das ist auch gut so, ja, für die Worker. Aber gerade als neue Promotion müssen wir natürlich auch hart kalkulieren, dass wir im Endeffekt ja auch realistisch unsere Ziele erreichen können. Und dementsprechend ist es für uns gibt es keine Möglichkeit, jetzt beispielsweise einen Walter zu buchen.
Ja, so ist es dann halt. Und selbst bei WXW damals war es ja auch noch so, der Gastauftritt zum Beispiel von Axel Dieter Junior vor einiger Zeit, der wurde ja auch nicht gezeigt und all solche Geschichten. Genau, also ja. Es ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall geworden, als das noch früher der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, generell ist das schon was eigentlich, siehst du das positiv als Promoter?
Ja, absolut. Also nicht nur als Promoter, auch als jemand, der Wrestling Plus betreibt. Ein Einstieg von WWE in den deutschen Markt, was Bestes kann uns meines Erachtens nicht passieren, was die Aufmerksamkeit angeht, was die Darstellung von Wrestling und die Wahrnehmung von Wrestling angeht. Ich wünsche mir sogar, dass das irgendwann passiert. Ja? Auch mit der Gefahr, dass natürlich Talent wegfällt im Sinne von, es ist nicht mehr verfügbar für uns. Jetzt haben wir aber nicht mehr 2006. Wir haben jetzt inzwischen so viele Trainingsschulen auch, die neue Leute ausbilden, die auch gute Leute ausgebildet haben in den letzten Jahren. Francis Caspin beispielsweise, den man dann nennen könnte, ja, die da dazukommen. Und das hört ja nicht auf. Dementsprechend sind da einfach auch natürlich neue Namen dann, die wir dann in den Ring werfen können, ja, die das wieder auffangen können. Ich bin da nicht skeptisch, ganz im Gegenteil. Ich bin da sogar froher Erwartung, dass das vielleicht irgendwann mal passieren kann, dass WWE den deutschen Markt nochmal explizit ins Visier nimmt. Go for it, ja. Was Bestes kann uns nicht passieren.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und du hast gerade Francis Caspin angesprochen. Da fallen mir auch noch so Namen wie Julian Pace und Norman Harras zum Beispiel auch ein. Das sind ja auch wirklich alles Jungs, die da wirklich nicht nur aufsteigen erst, sondern die einfach gerade durchstarten. Also Julian ist ja schon ein bisschen länger dabei, aber Norman zum Beispiel halte ich für ein absolut herausragendes Talent, weil der sowohl von der körperlichen Konstitution, glaube ich, als auch von der Arbeitsmoral da ganz viel mitbringt. Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, Alex, ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch. Vielleicht nutzt du hier gerade nochmal die Gelegenheit, um nochmal so den Roundup zu machen. Wann, wo, wie überhaupt kann man Pro Wrestling Deutschland erreichen? Wann geht's los und überhaupt?
Ja, sehr gerne. Pro Wrestling Deutschland auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram findet ihr uns selbstverständlich oder auf der Website. Da findet ihr auch die Links zu den ganzen Social Media Profilen. Wrestling.pro habe ich vorhin schon mal eingeworfen. Eine Domain, auf die ich sehr stolz bin. Denn die gibt es nur einmal auf dieser Welt. Aber das, glaube ich, lässt sich gut merken. Und selbstverständlich wird über unsere Kanäle gespielt werden. Wir werden natürlich auch die alten Next-Step-Kanäle, soweit es uns möglich ist, weiterhin damit bespielen. Zumindest, dass ja auch jeder die Möglichkeit hat, wahrzunehmen, was da gerade passiert in Dresden. Dementsprechend stellt euch darauf ein, dass Pro Wrestling Deutschland medial gewisse Aufmerksamkeit bekommen wird, was ja jetzt schon der Fall ist. Ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund bei dir. Auch die Kollegen von Moonsault beispielsweise haben ja bereits berichtet. Dementsprechend bin ich sehr optimistisch. Wir wollen da auch natürlich ganz explizit mit den Pressevertretern, so möchte ich es mal nennen, auch arbeiten und uns da einfach auch offen als zugängliche Promotion präsentieren, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte in der heutigen Zeit. Denn ohne Außendarstellung, und die können wir nicht alleine aus eigener Kraft generieren, wird es nicht funktionieren. Und dementsprechend Pro Wrestling Deutschland, ihr werdet hoffentlich davon hören. Wenn nicht, dann schaut gerne selber rein. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Plug unterbringen. Und das ist nämlich unser Newsletter. Ja, der ist nämlich wichtig. Weißt du warum, Olaf?
Warum?
Weil ich jetzt zwar den Termin angekündigt habe, aber ich habe nicht gesagt, wann es Tickets gibt. Newsletter-Abonnenten werden natürlich vorab informieren. Mindestens 24 Stunden vor allen anderen werden die die Möglichkeit haben, Tickets zu kaufen, was für den ersten Event sicherlich nicht die allerschlechteste Idee ist, hoffe ich. Dementsprechend sind schon viele, viele Leute angemeldet. Das freut uns sehr und das wollen wir natürlich gerne auch als kleines Goodie zurückgeben an die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. Das vielleicht noch als kleiner Plug. Gibt es auch zu finden auf der Webseite. Dementsprechend schaut da mal rein.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde auch mal schauen, ob ich mir da einen Termin im Kalender mal freimachen kann. Dresden ist ja dann schon ein bisschen weiter weg. Aber es ist ein langes Wochenende, muss man auch dazu sagen, ne? Wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. 1. November ist ja eh frei.
Nein, in Sachsen lustigerweise nicht.
Ach, in Sachsen nicht?
In Sachsen nicht, aber bei mir ist es definitiv ein langes Wochenende, was natürlich nicht ganz schlecht ist, wenn man da schon freitags anreisen kann und gewisse Vorarbeiten machen kann. Das ist natürlich eine schöne Geschichte für mich. Aber in Sachsen ist wohl kein Feiertag, wie ich gelernt habe. Aber generell haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir auch nicht in Ferienzeiten fallen. Und es ist ja nicht bloß dieser eine Event, es wird im Januar, Februar und März direkt weitergehen. Also dementsprechend stellt euch auch darauf ein, dass wir möglichst schnell auch dann die ganzen Termine bekannt geben. Das Eventwerk ist unsere neue Heimat und da freue ich mich wirklich drauf.
Ja, auch eine sehr schöne Location. Wie gesagt, die WXW hat ja, glaube ich, in den größeren Hallen schon veranstaltet, aber auch ansonsten ist das wirklich eine schöne Geschichte, wenn man sich mal die Events da angeschaut hat, die sahen immer sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, was bei euch bei Pro Wrestling Deutschland da passieren wird und wie gesagt, wir werden mal schauen, ob da auch der ein oder andere von uns anwesend sein wird. Das hängt ja bei mir immer sehr stark damit zusammen, ob das wirklich auch mit meiner Freiberuflichkeit dann einhergeht und ob da Zeit ist. Aber mal schauen, vielleicht ergibt sich da ja was.
Also wenn ihr den Olaf treffen wollt, 2. November in Dresden.
Wir gucken mal, ob das klappt. Ansonsten kann ich dir da erstmal nur noch frohes Schaffen wünschen und natürlich dann auch schon mal auf dem Weg dahin hier ganz provisorisch und ein bisschen voreilig, ein bisschen viel Glück natürlich und gutes Schaffen. Gibt es sowas wie Hals- und Beinbruch für Wrestling-Promoter? Ich weiß es gar nicht.
Also einen Hals- und Beinbruch wünschen wir uns natürlich nicht als Promoter, das ist auch klar. Ja, aber wir sind, wie gesagt, guter Dinge. Wir sind, glaube ich, gut aufgestellt. Wir haben viele fähige Leute im Hintergrund auch. Das ist ja nicht nur meine Person, das ist nicht nur ein Reik Listemann. Das sind viele, viele Leute im Hintergrund, die auch lange schon an Wrestling dabei sind. Deswegen sind wir sehr ruhig aktuell noch, das wird sich sicherlich im Vorfeld dann nochmal ein bisschen in Euphorie umschlagen, im Sinne von, dass da ein bisschen Hibbeligkeit aufkommt, aber ja, viel Glück. Ich hoffe, wir brauchen es nicht, weil es einfach funktioniert.
Dann einfach viel Erfolg.
Das ist doch schön, ja.
So. Alright, dann sind wir hier durch. Danke dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ne? Und danke an euch da draußen, dass ihr hier Headlock unterstützt, wenn ihr es über Patreon und Steady gehört habt oder auch, dass ihr euch einfach für das ganze Projekt und natürlich dann auch für den Kollegen Alex Flöter und für Pro Wrestling Deutschland hier interessiert habt, dass ihr zugehört habt. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, tschüss.
Auf Wiedersehen.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.